blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie zu unserem Talk zwischen 7 und 8 und ich kann Ihnen versprechen, heute wird es wirklich ein sehr, sehr ernstes Gespräch, denn mein Gast, das ist der Jäger des verlorenen Satzes, das ist natürlich eine ernste Sache. Er hat den Kindischen Ozean erfunden und ist mit Abstand Deutschlands bekanntester Silbenfischer und auch Wortverdreher. Herzlich willkommen, lieber Willi Astor. Oh,
vielen Dank, liebe, jetzt muss ich mir überlegen, Fabi Gischer.
Hört sich auch ganz gut
an,
oder?
Du hast mir jetzt mit meinen eigenen Waffen geschlagen. Damit habe ich nicht gerechnet, aber danke für die Einladung und diese doch für mich auch recht ungewöhnliche Uhrzeit, so der frühe Abend. Ist aber auch mal schön, wenn es draußen schon so dämmert und ich mal gegenüber dir sitzt meiner langjährigen Kollegin.
Ja, das stimmt. Wir kennen uns schon ewig. Mhm. Und du stellst so vieles auf die Beine und du bist jemand, der hatte eigentlich schon alle Worte verdreht, die es auf dieser Welt gibt.
Ja, fast.
Wo kriegst du denn deine super Einfälle eigentlich?
Du, letzten Endes ist es natürlich die Freude an meiner Arbeit. Die Arbeit ist sehr erfüllend. Mir macht es einfach Spaß, die Leute irgendwie hinters Licht zu führen. Und die deutsche Sprache bietet natürlich da wirklich einen unglaublich unerschöpflichen Schatz. Und ich habe einfach auch viel Glück gehabt, dass ich diesen Job seit jetzt fast schon 35 Jahren jobmäßig machen kann. Und du kennst ja auch so meine Anfänge, als wir noch beide auch in einer anderen Radiostation gearbeitet haben. Aber letzten Endes muss man natürlich dankbar sein, dass man den Job machen kann. Ich habe keinen Chef. Und ich habe jetzt, ich glaube, letzten Oktober mein 15. Bühnenprogramm geschrieben. Und das war wirklich auch richtig anstrengend, weil Schreibkrisen gehen einher mit meinem Job, weil ich habe, glaube ich, auch noch die Demut, dass ich irgendwie einfach auch den Respekt gegenüber meinem Publikum habe. Und letzten Endes ist es dann natürlich eine große Freude, die Arbeit als Komödiant, die Leute zum Lachen zu bringen, immer noch machen zu können.
Ja, das ist schön, wenn du sagst, du bist dankbar und ich bin auch dankbar, dass du heute hier sitzt. Unsere Hörer, die kennen dich natürlich und ich freue mich sehr auf die kommende Stunde mit dem Willi Astor hier auf der blauen Couch.
Super.
Der König der Wortspiele, der ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch, der Willi Astor. Ich habe es eben schon gesagt, unsere Hörer, die kennen dich, aber natürlich wollen wir hier mal ein bisschen den wahren Willi auch mal kennenlernen und nicht nur den Wortverdreher. Du machst so vieles, hast ein Kinderprogramm, du hast Musikprojekte, du hast auch einen super Chart-Hit geschrieben, das wollen wir auch mal an dieser Stelle sagen, den Stern des Südens vom FC Bayern. Du bist ganz nebenbei auch Vater von 4 Kindern und bevor du Künstler geworden bist, da hast du ja was ganz anderes gemacht, Willi. Da hast du erstmal Werkzeugmacher gelernt und hast auch studiert, Maschinenbautechniker. Also wenn ich jetzt dich bitten würde, mein Auto zu reparieren, dann würde das funktionieren?
Nee. Ich habe ja mit der Mechanik des Autos nie was zu tun gehabt. Ich habe eher was damit zu tun gehabt, sozusagen die Teile, die ein Auto braucht, in Position zu bringen, dass man es zusammenschweißen kann und so weiter. Ich war Werkzeugmacher im Vorrichtungsbau in meiner Gesellenzeit und da bin ich ja schon auch natürlich mit meinem Werkzeugkoffer irgendwie in die Schweißstraßen gegangen und habe irgendwie geholfen, dass die Leute wieder irgendwie, sag mal, die Seitenbleche an die Karosserie hinlöten oder hinschweißen können. Aber das ist lange her und wir haben noch nicht mal Computer gehabt, als wir unsere Ausbildung gemacht haben. Also da war alles noch mechanisch und das war natürlich sehr schön. Und ich bin im Prinzip bis heute ein Mensch, der einfach analog ist. Also ich tue mir nach wie vor schwer, ich sage mal, die sozialen Netzwerke zu bedienen, auf meinem Computer aufzuräumen, Dinge zu strukturieren. Das kann ich ganz schlecht im digitalen Bereich. Und,
aber so handwerklich bist du immer noch gut dabei?
Naja, letzten Endes ist ja mein Beruf, sehe ich auch als Handwerk.
Ja, also ja, natürlich.
Ich drehe ja auch an den Fersen und ich schmiede an meinen Wortreimen und natürlich auch zu Hause. Es gibt zu Hause auch, meine Frau ist natürlich da sehr kritisch. Die steht dann immer daneben, wenn ich was mache, das behagt mir gar nicht. Und sie sagt, der Nagel ist jetzt ein bisschen schief. Und dann sage ich, nee, der ist im Wasser. Sagt sie, nee, der ist schief. Und dann hole ich die Wasserwaage raus. Und also, weil du
unter
musst
Anleitung
wissen,
der
Vater meiner Frau ist ein sehr, sehr guter Handwerker, der wirklich so ein Handwerksgenie ist. Und da wird natürlich an mir schon auch die Messlatte sehr hochgehängt. Aber ich sage da ganz ehrlich, manche Sachen, die ich früher gemacht habe, also ich habe zum Beispiel früher tatsächlich auch nochmal meine Kupplung repariert. Das ist heute ja, gar nicht mehr möglich.
Ja, und das geht gar nicht mehr, ne? Man kann weißt, ja vieles gar nicht mehr machen.
Du weißt, du kommst ja gar nicht mehr in den Motorraum. Ja. Wenn du dann, ja, dann einen Deckel aufmachst, dann hast du ein großes Fragezeichen und sagst, bist du froh, wenn du nur das Scheinwasser einfüllen kannst. Ja.
Also als du dich dann umentschieden hast, Künstler zu werden, das hat auch erstmal eine Zeit lang gedauert, bis du da auf Fuß gefasst hast. Ne? Also 5 Jahre war da mal erst so ein mageres Programm, mhm, und dann erst ist das so richtig losgegangen. Wie viel waren deine wenigsten Zuschauer, die du so hattest?
Also tatsächlich 4 Stück und 2 davon habe ich eingeladen gehabt. Das war in der Galerie Neuhausen in der Elvira-Straße 17a in München und das war in so einer, da hatte ich mal eine Woche, da war ich halt irgendwie gerade so ganz frisch in der Kleinkunst und die Bühne kannte keiner. Und es war natürlich ein totales Desaster. Aber immerhin, irgendwann, als ich da ein Jahr drauf gespielt habe, da waren immer noch ganz wenig Leute. Und da kam dann Ottfried Fischer als mein erster Kollege zu mir. Und das war natürlich für mich der Ritterschlag. Und ich wollte an dem Abend besonders gut sein. Und
hat es hingehauen?
Ich glaube, das, was er gesagt hat, war diplomatisch und sehr charmant. Er hat gesagt, naja, das machst du einfach weiter so. Und so. Aber es gab irgendwie, ich habe gedacht, naja, wahrscheinlich wird er mich bestimmt loben. Aber ein Niederbayer lobt nicht.
Ach so.
Das ist mir schon aufgefallen. Das ist mir beim Sigi Zimmerschied alles vergangen. Also nicht geschimpft ist gelobt genug. Und mei, du weißt, ich will ja nicht dauernd über die Zeit sprechen, wo die Spinnweben schon dran kleben. Aber die Herkunft ist immer gut, wenn sie sozusagen bodenständig ist. Und heutzutage werden ja Comedians, die irgendwie 5 Sätze gerade auslesen können und 5 Pointen haben ins Fernsehen gehievt und sind dann in einer Panelshow und kriegen dann ein Jahr später einen deutschen Kleinkunstpreis verliehen. Also das ist nicht etwas, worauf ich neidisch bin, sondern es ist eher was mich beängstigt, weil die Leute sich nicht mehr ausbilden. Es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige wirklich so richtige Erzkomödianten noch vom Stil eines Pete Glocke oder beispielsweise H.P. Kerkeling, ja, die wirklich irgendwie an ihrer Figur jahrelang gearbeitet haben. Ja. Das ist echt schade. Ja.
Das ist so die Entwicklung, da hast du vollkommen recht. Aber du machst ja auch gerne Musik beispielsweise. Du stehst ja auf mehreren Füßen. Du bist ein wunderbarer Gitarrist. Du kannst toll Gitarre spielen, hast auch ein Musikprojekt und hast eine Gitarre dabei.
Mhm.
Da können wir doch was damit machen, oder?
Ja, da können wir
was damit machen. Was kann man damit machen, Willi?
Naja. Also das Musikprojekt, das, wenn ich das nur kurz ergänzen darf, das ist das Sound of Islands Projekt. Das ist halt so ein Weltmusikprojekt und mich würde es irgendwie wirklich auch total langweilen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre so ein Stand-Up-Comedian, wenn ich nur irgendwie jahrelang nur vorne stehe an der Rampe und nur laber, laber, laber. Natürlich, es gibt da auch wirklich Spitzenleute und so weiter, aber ich war immer schon, meine Lieblingsfarbe ist bunt, ja. Die Gitarrespielerei ist natürlich eine große Passion. Das Mikrofon hat gewackelt. Also daran sehen Sie oder hören Sie, liebe Hörer, dass es hier live ist. Ich wollte eigentlich irgendwie so ein bisschen was spielen, aber jetzt habe ich mal gedacht, jetzt kennen wir uns so lange schon, Gabi.
Das stimmt.
Jetzt habe ich mal gedacht, ich spiele jetzt nicht hier irgendwie einfach ein Lied für dich.
Wow.
Ja, ich habe für dich mal was getextet.
Nein.
Und, ja. Jetzt habe ich natürlich auch ein paar Freunde gefragt, die so ein paar Infos über dich gehabt haben und jetzt habe ich mir gedacht, das schreibe ich jetzt mal zusammen. Jetzt habe ich gedacht, ich schreibe das tatsächlich in einer Stunde fertig, aber letzten Endes war ich dann noch einen halben Tag dran gesessen.
Nein,
ja,
Mensch.
Genau. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit, ich muss jetzt irgendwie das auch ablesen vom Bladl hier, bist mir nicht böse. Okay, das Lied heißt Gabi Fischer, du bist so wie du bist. Das ist noch das Intro. Oh, Gabi Fischer, du bist so, wie du bist. Ist ein Kurzlied, aber es kommt von Herzen, also wirklich ganz toll, Gabi. Du hast auch einen tollen Werdegang hingelegt.
Ja, da hast du viele Freunde dafür fragen müssen, ne? Dass du dieses Lied hinbekommen hast, oder?
Du, sag ja, man darf die Leute nicht lobhudeln, ja.
Da hast du vollkommen recht. Also mein Herz geht auf, das hast du sehr schön
gemacht.
Immerhin
hast du schon gelacht. Ja.
Und wie du jetzt so wunderbar da in deinen Computer geschaut hast, ich dachte, da kommt jetzt wer weiß was und da kommt diese eine Zeile.
Man muss irgendwie einmal am Tag einen Schabernack machen und auch mal jemand auf die Schippe nehmen, weil die Leute sind so ernst draußen in der Welt. Die Leute verstehen eigentlich auch keine Ironie mehr, wenn du heute irgendwie mit einem Ober oder so irgendwo mal einen Scherz machst, alle haben es irgendwie so einen Flunsch. Und also ich muss echt sagen, dass das echt beängstigend ist, wie ernst diese Gesellschaft geworden ist.
Ja, das stimmt. Und wir wirken jetzt dagegen, mein lieber Willi Astor, hier auf der blauen Couch. Du heute mein Gast. Ich freue mich sehr darüber. Jetzt hast du schon so eine ausgefeilte kleine Probe deiner Gitarrenkunst gezeigt. Ich will gleich noch mehr von dir hören. Ich freue mich sehr, dass du heute hier sitzt bei mir auf der blauen Couch. Gerne. Was du mir noch nie verraten hast, Willi Astor hier bei mir auf der blauen Couch, jemand, der eben nicht nur ein Meister des Wortspiels ist, sondern der auch ein sehr, sehr guter Musiker ist, wie er eben auch gezeigt hat an einem kleinen Beispiel.
Jetzt werde ich schon wieder rot.
Willi, du hast wahnsinnig viele Gitarren. Letztes Mal hast du mir nicht verraten wollen, wie viele das sind. Jetzt frage ich wieder. Ich werde das so oft fragen, bis ich eine Antwort bekomme. Wie viel hast denn du?
Immer eine zu wenig. Ich sage immer, Gitarren sind Rudeltiere und ich gebe ja natürlich immer wieder Gitarren her und ich verschenke auch manchmal Gitarren, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist da an einem guten Platz. Also,
ja,
klar, ich habe auch vor ein paar Jahren mal 30 Gitarren versteigert für einen guten Zweck, für Münchner, die in Not sind und so weiter. Und ich habe natürlich immer noch zu viele Gitarren, aber letzten Endes viel weniger als noch bei unserem letzten Gespräch. Ich werde jetzt immer noch ausmisten. Nee, weil da posaunt man sowas nicht raus, weil ich weiß ganz ehrlich, das sind für mich ja auch Seelen, die bringe ich in Schwingung und sie mich. Deswegen ist das für mich nicht ein quantitatives Ding. Ich weiß bis heute noch, mit welcher Gitarre ich was für Nummern gespielt habe. Und ich habe natürlich so meine Lieblinge, aber letzten Endes sind es einfach tatsächlich einfach Familienmitglieder.
Ja, du hast dich jetzt da wunderbar wieder drumherum gemogelt um diese Antwort. Perfekt hast du das gemacht. Und aktuell bist du auch auf Tournee wieder als Jäger des verlorenen Satzes mit dem neuen Programm für Wortgeschrittene.
Jetzt am kommenden Freitag spiele ich in Gunzenhausen, das ist da so Richtung Nürnberg zum Beispiel. Mhm. Und dann spiele ich nächste Woche von Dienstag bis Samstag auch wieder, und zwar das erste Mal auch seit langer Zeit mal wieder im Ausland, und zwar in Österreich.
Im ganz weiten Ausland, genau.
Nee, aber die Ös ist, ich muss sagen, echt, das ist ein ganz wunderbarer Platz, um als Bayer zu spielen. Als Bayer giltst du ja nicht als Piefke in Österreich, da bist du sozusagen willkommen, aber ein Schwabe, der braucht da schon gar nicht mehr auflaufen. Da sind die Österreicher echt ganz knallhart. Also die haben eine riesige Comedy-Szene, ja, und die Bayern sind da noch geduldet. Aber wie gesagt, die Tour ist mir wichtig. Ich bin gern auf Tour, und den Kindischen Ozean, das ist ja sozusagen jetzt auch wieder ein neues Baby, das da mit dabei ist.
Und darüber sprechen wir auch gleich.
Sehr
und
schön.
Noch ganz kurz, deine Tourdaten, die kann man natürlich bei dir auch finden auf deiner Homepage. Da möchte man ja auch mal wissen, wann ist denn der Willi wo? Jetzt habe ich hier was ganz Besonderes für dich. Einen schönen Lebenslauf. Und ich würde mal sagen, das ist auch gar nicht so einfach. Mal sehen, ob du das vorlesen kannst, ohne Worte zu verdrehen. Zusammengeschrieben von meiner Kollegin und Redakteurin Katrin Kellermann. Ein Lebenslauf über dich.
Ich heiße Willi Astor und habe den schönsten Beruf der Welt. Ich brauche mehrere Verkleidungen als Comedian, Komponist und Liedermacher oder Kinderprogrammerfinder. Als Wortakrobat liefere ich Humor direkt vom Erzeuger. Sinnlose Geschichten mit Tiefgang sind mein Markenzeichen. Dass ich heute von meinem Beruf leben kann, ist ein Sechser im Lotto. Deshalb will ich jeden Tag dankbar sein und die schönen Augenblicke mit meiner Familie genießen. Wir alle sollten unser inneres Kind wiederbeleben, denn dann könnte die Welt ein besserer Ort sein. Denn mein Motto heißt: Albernheit verhindert den Ernst der Lage. Ja, das kann ich natürlich voll und ganz unterschreiben. Ich würde sogar noch zu dem letzten Satz hinzufügen: Es ist wichtig, dem Wahnsinn in dieser Welt eine gehörige Portion Unsinn entgegenzusetzen, weil sonst hältst du es eigentlich auch nicht aus. Mhm. Weil wenn man so die Augen aufmacht, was draußen los ist, dann sind wir alle nur hier auf der Insel der Glückseligkeit. Auch wenn ich natürlich sehr, sehr happy bin, dass ich irgendwie 100-mal im Jahr die Leute um 11 Uhr abends glücklich aus dem Foyer schlendern sehe, weil ich sie happy gemacht habe. Und trotzdem gibt es einfach auch noch die andere Welt. Ja, und da muss man schon froh sein, wenn man so einen Beruf hat.
Ja, wenn man so ein bisschen die Menschen auch entführen kann und auch mal ganz albern sein kann, wo man einfach loslassen kann und kann gerade raus loslachen. Das ist das Schöne.
Ja, weißt du, die Leute, die haben ja einfach auch irgendwie Probleme. Die bringen ihr Sorgenpaket mit, und da ist es schon schön, wenn man sie einfach mal für 3 Stunden einhüllt in einen Kokon wo man einfach mal sagt, hier ist es gut, hier kann da nichts passieren, hier kannst du lachen, hier kannst du mal wieder der sein, der du bist und dann mal wieder befreit auflachen. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich für mich der schönste Beruf der Welt.
Das ist toll, dass du da angekommen bist. Jetzt bist du ja auch Familienpapa, du hast 3 Söhne. Und was bist du für ein Papa? Das habe ich mir mal versucht vorzustellen. Bist du einer, der immer lustig ist? Kannst du auch mal sehr böse werden? Kannst du streng sein? Wie läuft das im Hause Astor ab?
Also ich bin ein sehr milder und sehr sanfter Vater. Und bei mir dürfen die Kinder ungleich mehr als bei meiner Frau. Das Einzige, wo ich wirklich total manchmal kurz vorm Durchdrehen bin, ist abends im Bad. Meine Kinder sind noch sehr klein. Und die sind 2, 5 und 8. Und wenn die geballt im Bad sind, abends zwischen 7 und halb 8, dann muss ich sagen, da kommt natürlich dann auch noch mal einiges raus. Im Bad ist es hallig wegen den Kacheln und es ist dann wirklich wie in so einem kleinen Irrenhaus dann teilweise. Und da schreie ich schon auch mal rum.
Ja, ne? Da kannst du richtig böse werden.
Da kann ich richtig sauer und böse werden. Da schmeiße ich dann auch irgendwie mal mindestens mal einen raus. Und dann ist natürlich noch mehr Rauch im Schornstein. Nee, aber ansonsten ist es natürlich was Wunderbares. Meine Kinder wissen natürlich auch, dass ich für einen Schabernack extrem zu haben bin. Und mit mir kann man halt einfach auch noch irgendwie sowas machen, was anstellen. Und ich spiele gern mit meinen Kindern, Fußball natürlich sehr gern. Und ansonsten bauen wir Zeug, was es halt einfach heutzutage so gibt, ja? Oder gegeben hat. Auch damals, Lego gibt es ja immer noch.
Ja, aber die sind natürlich auch eine Herausforderung. Ne?
Ja,
also da muss man schon mithalten. Die halten einen schon ganz schön auf Trab.
Ja, das ist eine, wie sagt man auf Bayerisch, eine Challenge. Und da irgendwie natürlich auch so die Balance zu halten, wenn man gerade irgendwie vielleicht auch mal von 5, 6 Tage auf Tour war, nach Hause kommt, der Koffer ist noch unausgepackt da und dann ist er einfach morgens um 6, 7 gleich Tohu Wabohu. Da muss man da einfach sagen, entweder hinein ins Getümmel oder ich ziehe mir die Decke nur über den Kopf. Aber mir macht es wirklich auch total viel Spaß, weil ich habe wirklich auch super, super Söhne. Ich habe auch eine ganz wunderbare Tochter, die ist schon 24, die ist Schauspielerin. Anuschka Tochtermann heißt die übrigens. Da kann ich schon stolz sein auf das, was ich da so fabriziert habe.
Und du hast eben schon angedeutet, du hast auch ein neues Kinderprogramm gemacht. Da wollen wir auch gleich drüber weitersprechen.
Endlich,
da wartest du schon drauf. Der Willi Astor bei mir hier auf der blauen Couch. Willi, man hat ja viele Träume als Jugendlicher. Und einer deiner Träume war unter anderem auch Profifußballer zu werden. Da war der Günther Netzer so ein bisschen auch maßgeblich dafür. Vielleicht, weil er schöne lange Haare gehabt hat, ich weiß es nicht.
Nee, weil er geiler Fußballer
weil
war.
Weil er geil gespielt hat, das natürlich auch. Und du hast was geschafft, was viele total toll finden. Du hast die Hymne für den FC Bayern geschrieben. Da hat der Stefan Lehmann dir so ein bisschen auch weitergeholfen, hat dich vorgestellt dem Uli Hoeneß und der hat sofort gesagt, ja, das wird's.
Ja, es war tatsächlich so, dass ich die Komposition fertig hatte und dann bin ich mit dem Stefan, das weiß ich noch, in eine kleine Sprecherkabine gegangen, habe ihm das vorgespielt und habe gesagt, pass auf, das ziehen wir durch, da machen wir jetzt den Text miteinander. Dann sind wir zum Schuhweg rausgefahren nach Waging am See. Und dann haben wir uns da am Abend schon mal irgendwie so die eine oder andere Textzeile mitgeschrieben auf einer Papierserviette und am nächsten Tag war der Stern betextet. Und dann sind wir in ein Studio gegangen, haben wir ein Layout aufgenommen und damit sind wir dann auch wieder relativ zeitnah. Da hat der Lehmann damals noch so ein Kleinkraftrad gehabt, so ein Muckig. Da bin ich hinten drauf, 2 Hemme drauf, selbe in der Straße, Uli Hoeneß. Und dann hat er sich das angehört und nach 3 Minuten hat er auf den Tisch gehauen und hat gesagt, das machen wir. 21 Jahre ist das jetzt.
21 Jahre und so erfolgreich und jeder kennt es.
Der Stern geht schon um die Welt, weil der FC Bayern ja wirklich auch weltweit Fans hat in Amerika, in China und selbst Lang Lang hat schon eine Klavierinterpretation vom Stern gemacht. Und liebe Hörer, glauben Sie bitte jetzt, aber bitte nicht, dass ich jetzt irgendwie hier GEMA-Millionär bin. Das hält sich schon absolut in Grenzen. Es ist tatsächlich aber eine Geschichte, wo man sagt, das kann man sich ans Revers heften, ohne dass man sich dafür schämen muss. Immerhin kann man sagen, nicht so verkehrt, oder?
Das kann man wohl sagen. Du kannst ja noch anderes ans Revers heften und darüber wollen wir gleich noch sprechen. Wir haben noch eine halbe Stunde hier auf der blauen Couch. Der König der Wortspiele sitzt heute bei mir hier auf der blauen Couch, der Willi Astor. Und was die meisten Eltern und auch Großeltern wissen, der Mann hat ein wunderbares Programm für Kinder auch schon gemacht, Kindischer Ozean. Und das ist eigentlich fast so ein Standardrepertoire im Kinderzimmer mittlerweile, ne?
Das wäre schön, aber es hat sich tatsächlich, vor 5 Jahren kam das erste Album raus und es hat sich dann irgendwie so jetzt die letzten 5 Jahre tatsächlich vom Geheimtipp zu einem echten Bestandteil in der Kindermusikszene entwickelt. Und jetzt haben mich vor 2 Jahren schon die Leute angesprochen, auf der Straße teilweise, also ja? Egal wo ich war in Deutschland, wenn sie mich erkannt haben, gesagt, wir brauchen dringend einen neuen zweiten Teil. Und dann habe ich mich letztes Jahr hingesetzt im Dezember und habe zum Schreiben angefangen. Und die Geschichte spielt in einem Zoo. Die Familie Bröselböck ist wieder mit dabei natürlich. Es ist diesmal eine Geschichte, sie gehen in einen Baumarkt und dann suchen sie einen Verkäufer. Und weil alle Verkäufer flüchten doch immer, wenn man im Baumarkt was fragen will. Und dann denkst du, ja, dann schnappe ich mir den. Aber nee, da stehen schon 4 an und der andere haut den Gang ab. Und einer der Verkäufer haut hinter einer Tür ab und dann gehen sie dem nach. Und dann landen sie in einem Paralleluniversum und das ist der Zoo, der kein logischer Garten ist. Und ich habe noch nie so etwas Durchgeknalltes in meinem Leben geschrieben. Wir haben sehr viel Freude gehabt und ich habe 11 Kollegen drauf vereint auf dem Album.
Ja, ich habe das schon gesehen. Da sind Namen wie Martina Schwarzmann, Gerhard Polt, Harald Lesch, Roger Reckless, der ja ein Kollege auch hier ist.
Ja, Maxi Schafroth muss man erwähnen. Mhm. Auch Erkan und Stefan, die in diesem Herbst ihr Comeback gemacht haben. Auch meine Tochter singt ein Lied, da habe ich auch ein Lied geschrieben. Olaf Schubert ist mit dabei, weil ein Sachse
musste drauf.
Ein sehr geschätzter Kollege aus Dresden. Und,
lass uns doch mal reinhören.
Ja, sehr gern.
Ich sing hier auf die Schnäule von Eulalia der Eule. Doch das, was ich erzäule, passt nicht in eure Zäule. Eulalia die Eule, die dachte, die ist Schleule. In ihrer linken Kräule hatte sie eine Hühnerkeule. Und flog in Windeseule nach Hause zur Familie. Schaut hoch aus langer Weile und knallt gegen eine Säule. Da kriegte sie eine Beule, Beule grün und Bläule. Doch dann verlor Eulalia auch noch die Hühnerkeule.
Doch Mama auf und Papa auf haben andere Interessen. Josie drückt noch einen raus, damit sie's nicht vergessen.
Mag die Baby die Pipi, mag die Baby die Kaka. Die Mama die Papa die Mose die Baby die Popo die Saube die Maka. Mag die Baby die Pipi, mag die Baby die Kaka. Die Pipi die Kaka die Mose die Saube die Maka.
Also nicht aufgeben, lieber aufstehen, auch im schwierigen Gelände.
Niemals auf, steh wieder auf. Steck den Kopf nicht in den Sand, du hast es drauf. Geht mal was schief, gib niemals auf. Aufgegeben wird nur ein Brief.
Oh, danke, da. Man hört sich hier blob, blob.
Ja, blob, 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 ich schon blob.
So gut, wo ich muss, jetzt auf dir blob.
Ja.
Blob und Blobboli zum Schluss. Ja, also,
von keinem Geringeren als, man muss ja irgendwie wirklich sagen, dem bayerischen Loriot Gerhard Polt.
Ja.
Das war natürlich einfach eine wunderbare Begegnung. Ich bin ihm ja schon sehr verbunden gewesen, dass wir überhaupt irgendwie so viel Zeit miteinander verbracht haben und er bei meinem letzten Bühnenjubiläum mit im Zirkus Krone mitgespielt hat. Naja, und dann habe ich mich halt wieder auf leisen Sohlen angepirscht bei seiner Frau Tini.
Ah, das ist immer gut. Über die Frau geht es immer sehr gut.
Naja, aber die Tini, die mag ich auch total gern. Das ist eine unglaublich warmherzige Frau. Und dann habe ich halt gesagt, du, wie schaut es denn aus? Ist der Gerhard viel auf Tour und so? Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, kommst vorbei übermorgen, wenn du vor 12 Uhr noch kommst, kriegst du Weißwürste und dann machen wir das. Der kann so Fantasiesprachen. Mhm. Also wo sich 4, 5 Sprachen von Arabisch bis Ungarisch bis skandinavische Sprachen miteinander vermischen. Und da hat er mir da die beiden Ploptimisten da gemacht.
Toll,
und,
wirklich
also
toll.
Darf ich, das muss ich einfach sagen, weil wenn der Gerhard sozusagen sich da auf einem Album mit verewigt, das ist schon natürlich der Ritterschlag.
Natürlich, das ist eine ganz große Ehre. Aber auch die anderen, die du da mit an Bord geholt hast, das ist großartig. Wir haben gerade eben auch die Martina Schwarzmann ja gehört.
Darf ich da noch was dazu sagen?
Ja, natürlich.
Die Martina, das ist natürlich auch ein Glücksfall für die deutsche Komödiantenszene, weil das ist einfach eine der ganz, ganz wenigen Frauen mit Mutter. Und die kam mit ihrem Baby ins Studio. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Und sie hatte auch die Idee zu diesem Lied. Aha. Das heißt Wickeln Nadusi. Sie war auf der Wickelstation, als ihr Kind auf die Welt kam. Das ist vor einem halben Jahr. Und dann hat sie gesagt, da war so eine Krankenschwester aus Russland. Und die hat immer die Babys, die ganz frisch geschlüpften Babys, dann wickeln müssen erstmal. Und dann hat die zu jedem Baby gesagt, macke die Baby die Bibi, macke die Baby die Kaka. Und dann hat sie mir das erzählt und habe gesagt, weißt du was, da, die Nummer schreiben wir. Da machen wir ein Duo miteinander. Und so ist dieses, macke die Baby die Bibi, wickeln na du sie, na du, wickeln na du sie, na du. Also so ein Streitgespräch zwischen zwei Erwachsenen, wer die Stinkewindel sauber macht.
Also wunderbar. Wir haben jetzt ein paar Hooks daraus gehört. Das war schön. Also ich kann nur sagen, das wäre ein wunderbares Geschenk auch für Weihnachten beispielsweise. Ne?
Also das aus deinem Munde klingt das nicht so, nicht so anpreisend wie von mir, weil wenn es ich sage, dann klingt es ja wie, als würde ein Fensterledervertreter am Marienplatz stehen.
Ich bin froh, dass ich da schon mal was habe, ja, wenn nee, aber, ich das so sage.
Aber natürlich, der kindische Ozean war jetzt irgendwie wirklich mehr als überfällig und wir spielen das Ding ja auch live. Wir haben jetzt Premiere gehabt im Prinzregententheater. Das war wirklich fulminant. Mhm. Und man kann irgendwie wirklich nur mit der Zunge schnalzen und sich freuen über so viele Kollegenfreundschaften, die sich über die Jahre so entwickelt haben und die gerne da mitmachen. Und auf der anderen Seite stehe ich natürlich auch Gewehr bei Fuß, wenn die mal was brauchen von mir oder sowas.
Also der Zoo ist kein logischer Garten, heißt das Ganze. Und das würde sich eignen für das nächste Weihnachtsfest. Das sage ich jetzt hier und nicht der Willi Astor. Ein bisschen Zeit haben wir noch, Willi Astor bei mir auf der blauen Couch.
Ist ja auch für einen guten Zweck.
Wenn du keine Selbstzweifel mehr hast, dann hast du keine Demut mehr vor dem schönsten Beruf der Welt. Das sagt mein heutiger Gast hier auf der blauen Couch, der Willi Astor. Also das heißt, man zweifelt schon auch immer wieder mal zwischendurch.
Warum denn nicht? Mhm. Also die Leute, die mit breiter Brust durch eine Tür gehen und sagen, ich hab's ja eh drauf, also die sind mir sowieso immer schon suspekt gewesen. Vielleicht erstmal irgendwie bewundernswert, dass man mit so einem mega Selbstbewusstsein irgendwie sein Leben angeht. Aber ich finde schon, dass das Leben ist einfach kein gerader Strich. Und ich habe natürlich schon gemerkt, dass ich als Künstlernatur auch immer sehr empfindlich bleiben muss. Weil wenn du nicht empfindsam bist, dann kannst du auch keine empfindsamen und gefühlvollen Songs schreiben. Dann spürst du auch nicht, was das Herz sagen will. Ja? Mhm. Und deswegen ist man natürlich auch verletzlicher und das macht meinen Job nicht leichter, ja? Weil mich natürlich auch mal irgendwie ein Streit mit meiner Frau, da bin ich natürlich auch total verblust und bin, ja, ich konnte es gar nicht lang aushalten. Also
Wenn du Kritik bekommst, wenn irgendjemand in deinem Programm ist und Kritik übt, ist das was, was dich anfasst oder kannst du das schon so ein bisschen an dir ablaufen lassen?
Naja, also ich glaube, so eine ganz dicke Haut legt man sich nie zu. Mhm. Also ich glaube, ich kenne einfach auch so viele Kollegen, die irgendwie stocksauer sind, wenn sie einen Verriss kriegen.
Ja.
Das passiert immer wieder in der Zeit einer Laufbahn. Aber ich finde trotzdem, dass mich Kritiken tatsächlich immer weitergebracht haben als Schulterklopferei. Weil erstens mal kommst du wieder auf die Füße und ich habe ja irgendwie wirklich schon so viele erfolgreiche Programme hinter mir. Ich kriege ja überwiegend irgendwie einfach Applaus. Und da kannst du dich auch dran gewöhnen.
Ja, klar.
Und deswegen, ich muss mich sozusagen auch selber immer wieder erden und sagen, ist die Nummer, die ich jetzt da schreibe, ist die wirklich gut? Und natürlich kommt die Angst einfach mal dazu, dass dir nichts mehr einfällt. Mhm. Also jeder, der Künstler werden will, der sollte sich schon mal damit befassen, dass er auch schlaflose Nächte hat, dass er Panikattacken kriegt, dass er schweißgebadet aufwacht und vor einem Publikum steht, das ihn vielleicht auch mal ausbuht oder dass man irgendwie ganz wütende Briefe kriegt und so. Also das gehört einfach auch mit dazu. Aber generell sollte man schon irgendwie überwiegend ein glücklicher Künstler sein. Und das ist mir irgendwie schon bis jetzt mal ganz gut gelungen.
Das ist dir ganz gut gelungen. Ich möchte noch über eine Geschichte sprechen, weil du gesagt hast, du bist auch ein sehr empfindsamer Mensch. Du hast ja auch schon einiges erlebt in deinem Leben, was jetzt nichts mit Beruf zu tun hat. Zum Beispiel, dass du in Thailand warst, als diese Tsunami-Katastrophe passiert ist. Das hast du hautnah miterlebt. Sowas ist ja auch was, was einem das ganze Leben eigentlich dann begleitet, oder?
Naja, es ist, erinnert einen zumindest an seinen zweiten Geburtstag. Natürlich auch der Jahrestag, der 26. Dezember immer wieder. Ganz klar, aber da kann ich nur sagen, da hat einfach irgendwas gewollt, dass es mich noch länger gibt, weil wenn ich damals nicht diesen Bootsausflug gemacht hätte, da zum Schnorcheln raus wäre, deswegen habe ich das überlebt dann.
Also du warst unterwegs?
Ich war unterwegs. Ich bin sozusagen auf dem Wasser gewesen, als die Welle unter uns durch ist, dieses gewaltige Meeresbeben. Und das war natürlich etwas, was auch auf dem Meer extrem schockierend war. Aber diese Welle hat sich ja sozusagen unterirdisch aufgebaut. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich einfach vielleicht 15, 20 Kilometer auf dem Meer war und nicht in meinem Hotel am Strand morgens um 10 oder wann das ungefähr war. Und da kann ich nur sagen, danke, liebes Universum.
Meine du hast das auch gar nicht gespürt, dass da unter dir schon was gebrodelt
doch,
hat?
Doch, ich habe gespürt, es waren riesige Verwebungen im Meer. Ich konnte auch nicht mehr dahin schnorcheln, wo ich hin wollte. Mich hat es aufs offene Meer rausgetrieben mit meiner Freundin damals. Und ich hatte natürlich auch sowas Ähnliches wie Todesangst, weil die Wellen wurden natürlich extrem hoch. Und das Boot, das uns da sozusagen zum Schnorcheln rausgelassen hat, das fuhr um die Insel rum und hat uns erstmal gar nicht mehr gefunden. Das hat eine Zeit lang gedauert, da waren wir eine halbe Stunde wirklich lost. Wir wurden immer weiter von der Insel weggetrieben aufs offene Meer. Und das war schon sehr spooky. War nicht schön, aber letzten Endes war das natürlich noch das Harmloseste, was uns da passiert ist. Mhm. Also ich erspare jetzt dann natürlich auch die restlichen Details, weil das war natürlich ein Drama für viele, viele tausende Familien. Auch der Rückflug war wirklich grausam, weil so viele Menschen mit dieser Sondermaschine, mit der wir da zurückgeflogen sind, auch nur noch zur Hälfte zurückfliegen konnten, weil ihre Familienangehörigen oder Kinder einfach gestorben sind oder einfach nicht mehr auffindbar waren, erstmal im ersten Moment. Also das war eigentlich, ich sage mal, ein Krieg der Natur. Und das ist halt einfach auch der Moment, wo du als Mensch wirklich geworfen bist und sagst, Glück gehabt. Ja.
Ja. Du feierst also den zweiten Geburtstag.
Das bleibt natürlich immer im Kopf drin. Mhm. Und ich war dabei, aber es ist alles gut gegangen und bin wieder gesund nach Hause gekommen.
Auf jeden Fall ist das auch was, was einen selber prägt, auch fürs Leben. Ne? Da ist man vielleicht auch viel dankbarer für das, was man hat, wenn man sowas übersteht.
Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss ja nur jeden Tag die Zeitung aufschlagen. Man muss nicht irgendwie sowas Krasses erlebt haben. Man muss ja irgendwie nur mal heute wieder die Zeitung aufschlagen. Überall sind schwerste Unfälle. Es ist ein Leid auf der Welt. Es ist eine Ungerechtigkeit. Ich frage mich irgendwie wirklich, warum sterben denn eigentlich die Deppen nicht aus? Ne? Also es gibt so viel. Und jeden Tag kommen wieder drei neue dazu. Da kann man wirklich nur dankbar sein, dass man, ich sage mal, in einem kleineren Kosmos ist, wo man sagt, man kann sich nur aussuchen, mit welchen Leuten man zu tun haben will, aber die Weltpolitik beispielsweise, die kann man sich halt leider nicht aussuchen.
Da hast du recht.
Es sind genügend Gründe, auf dem Boden zu bleiben, wenn es einem so gut geht wie uns.
Genau. Lieber Willi, das war sehr schön, dass du hier warst. Ich wünsche dir toi 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 für dein neues Programm. Alles Gute für dich. Weihnachten wirst du mit deinen Kindern verbringen natürlich.
Klar.
Unter einem großen Weihnachtsbaum.
Die hoffen, dass ich mir eine Carrera-Bahn kaufe, weil sie wünschen sich eine. Davon weiß meine Frau noch nichts.
Dann wünsche ich dir viel Spaß mit der Carrera-Bahn.
Ich wünsche dir auch schöne Zeit und liebe Hörer, schön, dass Sie uns zugehört haben.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.